Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Misshandlungen, Essstörungen und gesundheitliche Probleme. Solche Erfahrungen im Leistungssport sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Erst im vergangenen Jahr haben wieder ein Dutzend ehemaliger Spitzenturnerinnen ihre leidvolle Geschichte öffentlich gemacht. Die Schriftstellerin Son Lewandowski hat sich mit dieser Welt in ihrem neuen Roman Die Routinen auseinandergesetzt und ich freue mich, dass sie gleich bei uns zu Gast ist. Ich war ein Kind, das ein Rad schlug, bis es nicht mehr konnte, heißt es in Son Lewandowskis Roman Die Routinen. Und nicht nur bei diesem Bild kann einem schwindlig werden, so eindringlich erzählt die Autorin von den Torturen, die der Leistungssport jungen Turnerinnen abverlangt. Son Lewandowski lebt in Köln, ist aber zum Erscheinen ihres Buches nach Berlin gekommen. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Die Frage, ob jemand ein Rad kann, die spielt ja eine wichtige Rolle in Ihrem Buch. Denn Sie erzählen da so von einer rumänischen Trainerlegende, dem Rumänen Bela Caroli. Der hat damit in den 60er und 70er Jahren in so Grundschulen und Kindergärten Talente gescoutet. Da habe ich mich gefragt, warum ist das Rad denn so ein Erkennungszeichen? Was liest man da dran ab, wenn jemand tatsächlich ein Rad kann?
Also für mich ist es vor allem eher eine sinnbildliche Frage, weil es eine Bewegung ist, die auch irgendwie für Wiederholung steht und weil diese Frage selbst so harmlos daherkommt, aber es ja eigentlich in sich hat. Weil diese Frage, die Bela Caroli an diese Turnerin oder Mädchen und Kinder auf dem Schulhof stellt oder auf diesen ganzen Schulhöfen, ja eigentlich der Start ist für ein ganzes System, was in Gang gesetzt wird, was bedeutet, dass das Kunstturnen vom Erwachsenensport hin zu einem Kindersport eigentlich sich verändert und was bedeutet, dass diese Kinder wirklich von den Kindergärten und von den Schulen hin in diese Leistungszentren gebracht werden und da sehr isoliert trainiert werden und dann wiederum in der Berichterstattung, wenn sie dann auf die Bühne treten, ja, also wie soll man sagen, Stellvertreterin werden, für Propagandamechanismen missbraucht werden, muss man auch sagen. Und diese Frage, wer von euch kann ein Rad, die so kindlich ist und dann aber eigentlich umschwingt in dieses System, was Kinder nimmt und groomt hin zu diesen Leistungsturnerinnen und diesen Maskottchen, die sie werden, das hat mich sehr interessiert.
Mhm. Können Sie denn ein Rad? Ich nämlich nicht.
Ja, ich kann noch ein Rad.
Und, das heißt, Sie haben auch selbst mal geturnt.
Ich habe selbst mal geturnt,
ja. Ja, weil das ist ja so eindringlich beschrieben. Also mir ist da ganz anders geworden. Ich bin körperlich eher so ein bisschen ängstlich. Und was Sie da beschreiben, wie die Blasen an den Händen platzen und Stufenbahn, war für mich auch wirklich angstbesetzt im Schulsport. Da dachte ich, das müssen Sie selbst auch erlebt haben, sonst kann man das so nicht beschreiben.
Also ich habe niemals auf diesem Niveau geturnt, wie ich es da beschreibe oder ja, da habe ich zu früh aufgehört auch aufgrund einer Verletzung und der Pubertät, die dann in den Weg kommt sozusagen, was ich ja auch in dem Buch beschreibe.
Das ist so eine richtige Weggabelung, ne, die Pubertät.
Ja, genau. Und ich habe aber dann doch auch gemerkt, wie sehr der Sport mir am Herzen liegt als Kunstform und ich schaue das wahnsinnig gerne. Mein Muscle Memory setzt sich dann auch gerne mal wieder in Bewegung. Ich habe aber auch gemerkt, wie sehr dieser Sport eigentlich so als Sinnbild steht oder dient für die Leistungsgesellschaft, in der wir stehen und im permanenten Wettkampf sind. Und das ist eigentlich das, was mich dann auf einer zweiten Ebene total interessiert hat beim Schreiben. Was erzeugt das oder welche Leistungsgefühle umgeben uns eigentlich und plagen uns eigentlich? Der Konkurrenzdruck, der permanente Vergleich, aber auch so Themen wie, was ist eigentlich Ehrgeiz, was ist Neid? Also das hat mich einerseits total interessiert und das kann man eben, indem ich in dem Buch diese Figuren beleuchte, sehr gut nachzeichnen oder überhaupt nachfragen, was sind diese Leistungsgefühle? Und auf einer zweiten Ebene finde ich es total spannend, was macht das eigentlich mit unseren Beziehungen, wenn wir permanent in diesem Wettbewerb stehen und was sind das eigentlich auch für so leistungsverstauchte Beziehungen, die da entstehen, wie leben wir die?
Und man muss ja mal dazu sagen, Sie haben quasi zwei Ebenen, die miteinander verflochten sind in diesem Roman. Also es gibt einmal, würde ich mal sagen, so eine Art realistisch-historische Ebene, wo Sie eben reale Figuren, Turnerinnen, die wir alle kennen, aufgreifen, wie Nadia Comaneci oder Simone Biles und so weiter. Aber Sie haben eben auch eine fiktive Ebene, die Turnerin Amik, die auch Erzählerin ist. Wie ist denn diese Form entstanden?
Also zuerst war eigentlich diese dokumentarische Ebene oder ja, dann, und das hat sich dann so ergeben, dass ich diese Geschichte von Amik und Izzy erzählen wollte. Was passiert denen eigentlich? Wie nah kann ich da auch ran an das, was sie umtreibt? Aber mir war es ganz, ganz wichtig, eben die, ja, die strukturelle Ebene zu zeigen. Also was sind das eigentlich für Dimensionen? Wie historisch gewachsen sind diese Mechanismen, um die herum ja dann diese Missbräuche auch passieren und diese Übergriffe und diese Gewalterfahrungen, die im Training passieren. Und ich wollte eben nicht, dass es bei diesem Einzelfall bleibt oder dass dieser Einzelfall beschrieben wird. Natürlich sind es immer einzelne Personen, denen das passiert oder einzelne TrainerInnen, die die übergriffig werden oder die gewisse fragwürdige Trainingsmethoden mitbringen. Aber es ist schon ein System, was gewachsen ist und was bei Nadia Comaneci vielleicht anfängt oder so in den 60ern, 70ern anfängt, als es eben vom Frauen zum Kinderturnen wird und was sich aber zieht und was gewandert ist bis in die heutigen USA und dort eben nochmal ganz anders erzählt wird als so sehr euphorische Leistungserzählung.
Ja. Und da haben Sie auch Ihren Anlass gefunden? War das irgendwie was Aktuelles, wo Sie gedacht haben, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich mich mal damit beschäftigen?
Genau, das war im Grunde genommen dieser Prozess um den US-amerikanischen Teamarzt Larry Nassar. Das wissen vielleicht auch ein paar, dass dieser Teamarzt über Jahrzehnte hinweg Hunderte von Mädchen und jungen Frauen während der Untersuchungen missbraucht hat und das teilweise während die Eltern im Raum waren. Und diese Übergriffe sind jahrzehntelang eigentlich nicht richtig aufgedeckt worden, auch gedeckt vom US-amerikanischen Sportverband und eben auch, weil diese Mädchen und Frauen, wie sie in Interviews dann auch erzählen, häufig gar nicht unterscheiden konnten, ob das, was ihnen passiert, eigentlich so sein muss oder ob das Gewalt ist. Und das ist eigentlich auch ein zentraler Strang oder eine zentrale Frage, die ich mir gestellt habe. Wie viel Wiederholung muss stattfinden oder wie viel Übung in einem System, bis man nicht mehr erkennen kann, ob das, was da passiert, eigentlich Gewalt ist? Oder ob das so sein muss. Also ob das eine Untersuchung ist, die mir gut tut, oder ob das ein Übergriff ist.
Heißt das dann, dass die Routinen auch in der Hinsicht mehr deutlich gemeint sind? Also nicht nur die Routinen des täglichen Trainings, sondern auch all das andere, was Sie gerade angesprochen haben, dass auch sowas zur Routine werden kann?
Genau, also vielleicht zu diesem Begriff der Routinen. Im Englischen heißt Routines die Übungen, also die Turnerinnen turnen diese Routines und dann diese titelgebenden Routinen, das war eigentlich auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier kommt was zusammen, was wahnsinnig spannend ist, weil ich ja auch so ein bisschen aus der Wissenschaft komme und mich viel mit in der Praxeologie beschäftigt habe, mit Routinen, also mit Handlungen, die unsichtbar sind und automatisiert, die man gar nicht mehr hinterfragen kann, die man auch nicht hinterfragen sollte, weil man sonst gar nicht sich bewegen kann. Man kann nicht jede Bewegung irgendwie erstmal vorreflektieren. Und gleichzeitig eben die Frage, wie verletzen sich Wiederholungen oder wie können Wiederholungen verletzen und wie wird aus einer gewaltvollen Trainingserfahrung eigentlich sowas wie eine erfolgreiche Trainingsmethode. Also wo ist da die Grenze und wie spielt sich das ein in so einem System?
Fand ich ganz schön, weil heutzutage ist Routine ja so ein bisschen verschlissen durch dieses modische Morgenroutine, Abendroutine und so, dass sie da so richtig in die Tiefe gehen, einfach auch in der Auslotung von diesem Begriff. Überhaupt ist das Buch ja sehr tief recherchiert. Also ich habe mich gefragt, Sie haben hinten noch eine ziemlich lange Materialliste, aber Sie müssen ja auch Reisen unternommen haben, zum Beispiel nach Antalya, das spielt auch ein Teil des Buches. Wie haben Sie recherchiert? Was war das für eine Riesenarbeit eigentlich, die Sie sich da angetan haben?
Ja, also ich habe erstmal gesichtet natürlich. Es gibt ja, also ich meine, Sport ist eine wahnsinnig mächtige Erzählung oder ein Erzählmechanismus, der dahinter steckt. Es gibt wahnsinnig viel auch Material, wo man erstmal schauen muss, was sind da die Routinen. Und ich habe mir eben die Dokumentationen angeschaut. Ich habe diese ganzen geistgeschriebenen Autobiografien, die die Turnerinnen auch schreiben. In den USA sind das ja auch Stars, habe ich gelesen und mir angeschaut, wie erzählen die selbst darüber. Ich habe mir die Berichterstattung rund um die Wettbewerbe angeschaut. Und ich bin dann letztlich nach Antalya gereist, um da die European Championships mir anzuschauen, um einfach nochmal ein bisschen ethnografisch fast dieser Situation beizuwohnen und zu schauen, was ist das eigentlich für eine soziale Arena, in der man sich da befindet. Und was aber interessant war, als ich da ankam, ich bin in die Halle gekommen, das ist ja ein riesiges Stadion, und ich habe gesehen, wie eine Turnerin am Stufenbarren in Riesenfelgen gerade um den Holm drumherum geflogen ist. Das macht man dann mit dem gestreckten Körper. Und diese Turnerin ist abgerutscht und mit dem ganzen Körper, ohne sich abzustützen, in den Boden gestürzt, als würde es da einfach noch weitergehen, und ist dann so routiniert aufgestanden und wieder an den Holm gegangen und hat weiter geturnt. Es hat mich einfach wahnsinnig getroffen, das zu sehen, und gleichzeitig eben das Kampfgericht, was sitzen bleibt, den Fehler notiert, und da zu sehen, wie diese Turnerin auch so stumm in den Boden fällt und dann einfach weitermacht, das konnte ich kaum ertragen. Und gleichzeitig dann, wenn man nochmal auf diesen Prozess schaut um Larry Nassar, wo diese Turnerin das erste Mal vor ein echtes Gericht treten und reden und Larry Nassar vor Ort konfrontieren können mit dem, was er ihnen angetan hat. Also diese Bewegung von diesem Kampfgericht und wie diese Turnerin stumm hinfallen und einfach wieder aufstehen, hin zu dieser Bewegung vor Gericht oder diese Situation vor Gericht, wo sie endlich sprechen können und angehört werden und ihnen auch Recht zugesprochen wird, das ist so ein bisschen die Klammer des Textes.
Und würden Sie schon sagen, da hat sich was getan, historisch gesehen, also zum Besseren hin? Oder verändert es sich nur die Umgangsweise mit diesem Leistungsdruck? Weil der ist ja eigentlich stärker sogar noch geworden.
Es verändert sich auf der Ebene, also wenn man sich eine Figur oder eine Person wie Simone Biles anschaut, die im Kleinen etwas verändern in ihrer Umgangsweise. Also Simone Biles, die eigentlich die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten, die auch an einem gewissen Punkt gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich steige aus, ich kann das mental nicht mehr leisten, und die sich gewehrt hat, was man vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gemacht hätte. Die Körper verändern sich auch wieder, dass eigentlich muskulöse Körper von Turnerinnen deutlich anerkannter sind, dass vielleicht auch wie die deutsche Nationalmannschaft das an einem gewissen Punkt auch gemacht hat, nicht mehr diese knappen Trainingstrikots oder diese Turnanzüge angezogen hat, sondern gesagt hat, wir können auch mit Hosen turnen, das ist erlaubt. Und sonst ist es aber eben so, dass wenn man die Unterwäsche sieht oder wenn man sich am Trikot zieht, dass das direkt Punkte abzugibt. Also auf dieser Ebene verändert sich etwas. Man müsste jetzt nochmal mit einem Sportverband reden, was sich dann da wirklich verändert. Aber deswegen habe ich jetzt auch kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Text, der sich auf dokumentarischer Ebene damit beschäftigt, wie sehr sind auch diese Erzählungen und diese Skandalisierungen eigentlich eingespielt und wie viel verändert sich dann im Endeffekt aber wirklich oder verändert sich etwas? Also da schaut der Text auch sehr misstrauisch drauf, würde ich sagen.
Und Sie haben ja schon auch einen sehr undokumentarischen Ton, sage ich mal, gefunden. Das ist sehr poetisch, ganz bildreich oft und mit überraschenden Sprachbildern für auch eben diese körperlichen Vorgänge. Und Sie sind ja Debütantin, was den Roman betrifft. Das fand ich schon erstaunlich, dass Sie aus dieser Materialfülle und aus diesem eigentlicher dokumentarischen Stoff da in diese Form gefunden haben. Wie haben Sie das gemacht?
Also ich glaube, was für mich wichtig war, dass ich auch ein bisschen diesen Sport, der ja eine wahnsinnige Kunstform ist, auch sprachlich nicht imitiere, aber mich daran abarbeite. Also diese Posen, die am Ende gesetzt werden nach einer total schwierigen Reihenfolge von Bewegungen, das findet sich auch auf formeller Ebene dann wieder, dass der Text ja auch typografisch so funktioniert, dass einzelne Teile abgesetzt sind. Josef Winkler hat mal zu mir im Klagenfurter Literaturkurs gesagt, als wir den Text durchgesprochen haben, dass dieser Text eigentlich aus so einzelnen Muskelsträngen besteht, die auch einzeln bleiben müssen und die eben sich auch so ein bisschen verweigern zu sagen, das ist ein homogener Textkörper, in dem so alles einfach funktioniert. Also auch da so ein bisschen die Störung typografisch oder auf formeller Ebene eben zu zeigen, ja.
Zun Lewandowski, vielen Dank für Ihren Besuch und alles Gute. Danke für unser Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und der Roman Die Routinen ist beim Verlag Klett-Cotta erschienen. Er hat 272 Seiten und kostet 25 Euro.
Neue Krimis.
Der Mordfall in Eliza Clarks Penance ist schwer zu ertragen. Es geht nämlich um die 16-jährige Joni, die gefoltert und angezündet wird und es dann aber noch schafft, Hilfe zu holen und bevor sie stirbt, sogar die Namen der Täterinnen zu nennen. Und das sind drei gleichaltrige Mädchen aus ihrer Schule. In den Medien ist das erstmal gar nicht so ein großes Thema. Die Tat spielt sich nämlich in einem nordenglischen Küstenort ab. Und zwar ausgerechnet in der Nacht des Brexit-Referendums 2016. Und die Beteiligten sind alles weiße Britinnen aus der Mittelschicht. Das passt also eh nicht so richtig ins Narrativ. Jahre später passiert dann aber das Unvermeidliche. Der Fall wird von der True-Crime-Szene entdeckt. Penance ist komplett so aufgemacht wie ein fiktives True-Crime-Sachbuch von einem Autor mit nicht immer ganz so sauberen Methoden. Es setzt sich zusammen aus Podcast-Transkripten, dann gibt es ganz viel Hintergrund zum Ort, also zu seiner Geschichte, zu den sozioökonomischen Strukturen. Und der Autor verdichtet dann seine Recherchen und die Interviews zu so spekulativen Prosatexten. Die sollen dann rekonstruieren, wie es zur Tat eigentlich kommen konnte. Und das ist total beeindruckend, weil Clark unglaublich gut diese unterschiedlichen Textsorten imitieren kann. Diese Mädchen sind zum Beispiel alle online sehr aktiv, schreiben Blogposts und sehr düstere Fanfiction. Und wenn man das liest, ist das einfach eins zu eins, als wäre man plötzlich wieder 16 und in den Untiefen von Tumblr unterwegs. In Penance ist die Erfahrungs- und Gefühlswelt von Jugendlichen ganz zentral und speziell die von Mädchen der Millennial-Generation. Und wir haben es die ganze Zeit mit deren widersprüchlichen Aussagen zu tun, wie die sich gegenseitig beschuldigen und mobben. Und ich glaube, es ist total leicht, so einen Stoff abzustempeln als, ach, am Ende ist das halt so ein triviales Teenager-Drama. Aber Eliza Clark nimmt das total ernst und gibt dem Raum und erreicht damit eine Breite und eine Vieldimensionalität von einem Gesellschaftsroman. Und das Ganze ist dann in diesen True-Crime-Rahmen eingefasst, sodass man sich auch selbstkritisch fragen muss, ja, wie beeinflusst denn eigentlich der Kontext, in dem wir solche Geschichten erzählt bekommen, unser Urteil über sie? Ich habe mich jedenfalls total gefreut, denn Eliza Clark wurde von der britischen Literaturzeitschrift Granta zu einer der besten britischen NachwuchsautorInnen gekürt. Und ich würde sagen, Penance ist dafür das allerbeste Argument.
Neu auf unserer Krimi-Bestenliste Eliza Clarks Penance, aus dem Englischen übersetzt von Simona Torini. Erschienen ist dieses Buch bei Festa für 24,99 Euro. Und es ist im Januar neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Und mehr neue Krimis finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Sie unsere Krimi-Bestenliste jeden Monat per Mail bekommen möchten, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über jüdisches Leben, weibliche Selbstermächtigung und über ihre Herkunft aus der DDR hat die Journalistin und Autorin Mirna Funk bisher Romane, aber auch streitbare Kolumnen und Sachbücher geschrieben, wie zuletzt den Band von Juden lernen. Funk ist nämlich Tochter eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter und um Fragen jüdischer Identität geht es offenbar auch in ihrem neuen Roman Balagan. Vera Druder hat das Buch gelesen. Worum geht es denn in diesem Buch? Was ist das für eine Geschichte, die Mirna Funk da erzählt?
Also sie erzählt die Geschichte von Amira Altmann. Die Ausgangssituation ist so, Amira betreibt ein Online-Magazin, was mittlerweile nicht mehr so besonders erfolgreich ist. Und sie hat eine große jüdische Familie. Also wir werden am Anfang in eine Szene geworfen. Da feiert die Familie Pessach und es ist Streit wie immer, so ein bisschen klischeehaft in jüdischen Familien. Und diesmal geht es um den 7. Oktober, denn da gehen die Meinungen in der Familie auseinander. Dann stirbt plötzlich ihr Großvater Max und ein Anwalt gibt Amira einen Umschlag, da ist ein Schlüssel drin. Und dieser Schlüssel, der passt also zu einem Lagerraum in Berlin-Moabit und als sie da die Tür aufschließt, sieht sie Pappkisten mit Papierrollen drin. das, was so unspektakulär daherkommt, das ist die verschollen geglaubte große Kunstsammlung ihrer Urgroßeltern, die Millionen wert ist.
Und ich vermute mal, dass diese Kunstsammlung dann einiges in ihrem Leben auf den Kopf stellt. Was löst denn dieser Fund aus? Was passiert dann?
Also erstmal, Amira ist in diesem Moment so ein bisschen angetrunken, nimmt ihr Handy und knipst ein Foto von sich und dem Selbstporträt von Max Liebermann, was sie da aus der Kiste gezogen hat, und postet das als Insta-Story. Das sieht dann natürlich ihre Familie, aber auch so eine kleinere Öffentlichkeit, also Menschen, die ihr folgen, weil sie eben Verlegerin ist, Herausgeberin dieses Online-Magazins. Und am nächsten Morgen wissen dann alle, diese verschollen geglaubte Sammlung ist aufgetaucht. Währenddessen schläft Amira aber erstmal ihren Rausch aus und als sie dann aufwacht, löscht sie schnell die Story. Und dann verkauft sie den Liebermann, damit sie ein bisschen Geld hat, sortiert sich und sucht sich dann doch einen Anwalt, der spezialisiert ist auf Restitutionsrecht. Und der hilft ihr dann, diese millionenschwere Sammlung in einen sicheren Bunker nach Genf zu bringen. Da taucht man auch so ein bisschen irgendwie in eine Parallelwelt ein. Also was mache ich, wenn ich über Nacht zur Millionenerbin werde?
Und hat das alles was mit diesem Titel zu tun, Balagan? Was bedeutet denn das?
Balagan ist hebräisch und heißt Chaos. Also Autorin Minna Funk hat gesagt, sie möchte damit so das innere und das äußere Chaos beschreiben ihrer Figur. Also die ganzen Gefühle, die da in Amira Altmann passieren, die Fragen nach der Verantwortung, wie soll sie jetzt mit dieser Sammlung umgehen? Ihr Großvater ist ja gerade gestorben, da ist einfach noch sehr viel Trauer in ihr. Und gleichzeitig wird sie dann in der Öffentlichkeit und eben auch von ihrer Familie angefeindet. Da gibt es ganz viel Neid und Missgunst, weil sie jetzt dazu Alleinerbin eingesetzt wurde. Obwohl, vielleicht kleine Fußnote, in Deutschland kann sie das gar nicht bleiben. Sie muss ihre Familie beteiligen. Und auch für Amira ist es als Jüdin schwierig, diese ganze Situation, wie sie sie nach dem 7. Oktober erlebt, denn das ist alles davon eingefärbt.
Das wollte ich gerade fragen. Das hat sie also auch mit eingearbeitet, das Leben von jüdischen Menschen nach dem 7. Oktober 2023. Das spielt eine Rolle in dem Roman.
Ich habe es ja am Anfang schon angedeutet. Also in der Familie gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ihre Cousine, die ist so eher pro-palästinensisch und Amira ist eher gemäßigt beziehungsweise pro-israelisch. Und sie nimmt dann auch Berlin immer mehr als feindlichen Ort wahr. Also sie sieht überall so Graffitis mit Free Gaza oder nimmt Autos wahr, die palästinensische Flaggen haben und vermutet dann, dass diese Menschen ihr feindlich gegenüber eingestellt sind. Und sie wird eben auch dadurch, dass sie jetzt auf einmal diese Sammlung geerbt hat, zu einer Zielscheibe von Neid und Antisemitismus. Sie eröffnet eine Galerie, die wird dann beschmiert mit Graffitis, wo steht, Zionisten sind Faschisten oder sie als Genozid-Karen bezeichnen. Also ohne, dass sie sich je öffentlich zu ihrer politischen Ansicht oder ihren politischen Sichten geäußert hätte.
Das hat Mirna Funk, habe ich auch in Interviews gehört, dass sie das auch selbst so empfindet. Und sie ist ja auch nach Tel Aviv ausgewandert. Ist das denn jetzt auch so ein bisschen so ein wütender Text, den sie geschrieben hat? Oder wie würden Sie das beschreiben, wie diese Machart des Textes ist?
Also auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist da viel Wut, aber auch viel Verzweiflung, glaube ich, in dieser Figur der Amira. Und sie reagiert da ja damit, dass sie sich distanziert. Also sie zieht sich komplett von ihrer Familie, auch von ihrer besten Freundin Sibylla, die im Kunstbetrieb arbeitet, zurück und schottet sich ab, reagiert nicht auf Nachrichten oder auf Anrufe. Das hat mich persönlich sehr beschäftigt, dieser komplette Rückzug, weil ihre Freundin Sibylla auf einmal anscheinend so einen internalisierten Antisemitismus auch an den Tag legt, weil sie geht dann auf Amira zu und schlägt ihr vor, diese Sammlung öffentlich auszustellen in einem deutschen Museum. Und da hat Amira irgendwie Probleme mit als Jüdin und eben auch in diesem ganzen Kontext von Raubkunst und Restitution. Gleichzeitig frage ich mich eben, kann so eine wirklich lebenslange, enge Freundschaft zwischen zwei Frauen zerbrechen, weil es da auf einmal so viel Neid und Missgunst gibt. Das Buch am Anfang startet es ja eben in dieser großen jüdischen Familie, die sehr verwirrend, aber auch sehr spannend ist. Und es verliert diese Figuren dann eben, weil unsere Hauptfigur Amira sich so sehr abschottet, so sehr zurückzieht. Und es wirkt auf mich ein bisschen unfertig, das Buch. Also man stolpert auch über so ein paar logische Fehler und eben auch, wie diese Dynamiken zwischen den Figuren so ausgearbeitet sind. Da hätte ich gedacht, vielleicht noch eine weitere Runde drehen.
Also nur eine geteilte Empfehlung. Vera Drude war das über den neuen Roman von Mirna Funk. Balagan heißt er, erschienen bei DTV. Das Buch hat 368 Seiten und kostet 25 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Josephine Meyer und zurzeit lese ich das Buch Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschfey. Da geht es um eine junge Frau, die in New York lebt und dort studiert hat, Kunstwissenschaften, und sich dazu entschließt, dass sie ein Jahr lang schlafen will, weil sie viele psychische Themen hat, mit denen sie sich auseinandersetzt und glaubt, dass das der Weg ist, ja, damit es ihr wieder besser geht. Das Buch ist total schön geschrieben. Es ist aber auch ein schweres Thema. Also die Probleme, die sie hat, ihre Eltern sind verstorben. Dann wird sie auf eine Art tablettenabhängig, um halt schlafen zu können. Ja, ich bin noch nicht am Ende, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie es abschließend dann für mich ist und was ich daraus ziehe. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
Josephine Meyer liest in Bregenz Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschfey, übersetzt von Anke Caroline Burger. Erschienen beim BTB Verlag. Das Taschenbuch kostet 14 Euro. Die Buchbranche befindet sich in einem entscheidenden Umbruch. Hohe Produktionskosten und immer weniger werdende Leser machen vielen Verlagen schwer zu schaffen. Da sind Ideen gefragt, alternative Formen. Und eine davon probiert der Mare Verlag seit diesem Jahr aus, denn der ist jetzt eine Genossenschaft. Der Gründer, der Schweizer Meeresbiologe Nikolaus Gelbke, hat 30 Jahre sowohl das Mare Magazin als auch den Buchverlag geleitet. Er hat sich jetzt aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und den Verlag an sein Team übergeben. Und zu diesem Team gehört Judith Weber, die seit Anfang des Jahres den Buchverlag leitet. Hallo, guten Morgen, Frau Weber.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Was bedeutet das jetzt für Ihr Team, dass Sie auf einmal eine Genossenschaft sind?
Also für unser Team bedeutet das zuallererst eine unglaubliche Ehre. Denn wir arbeiten ja alle wirklich schon lange in diesem Verlag und ja, eben mit Nikolaus Gelbke als dem Haupt des Ganzen eng zusammen. Und zuallererst bedeutet das, dass wir dieses Lebenswerk, was er mit Mare, mit diesem besonderen Verlag geschaffen hat, eben weiterführen dürfen. Und ja, dann bedeutet das, dass unser Schiff, das bisher einen Kapitän hatte und eine tolle Mannschaft, jetzt quasi eine Mannschaft hat, die am Ruder steht. Denn ja, die neue Form bedeutet, dass alle Mitarbeitenden jetzt aktive Genossen sind. Also wir sind 20 Mitarbeiter bei Zeitschrift und Buch. Und wir zusammen wählen aus den eigenen Reihen jetzt immer für 3 Jahre einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Und deswegen gibt es eben dann schon immer natürlich eine Geschäftsführung formal, aber wir entscheiden im Team ab nun. Und das ist natürlich eine neue, spannende Form. Und dazu gibt es außerdem die Möglichkeit, auch an unser Schiff, auf unser Schiff zu kommen und uns als Fördermitglied zu begleiten.
Das heißt, man kann sich da einkaufen, quasi, sage ich mal so in Anführungszeichen.
So ist es. Man darf Anteile erwerben und unterstützt damit genau, was Sie einleitend gesagt haben. Die Verlagsbranche ist unter Druck. Und die Alternative für uns hätte ja bedeutet, wenn Nikolaus Gelbke sich irgendwann zurückzieht, dass wir zum Beispiel von einem Konzern gekauft worden wären, der dann natürlich geschaut hätte, wie der Profit zu maximieren ist vielleicht mit uns. Und wir legen aber Wert darauf, eben mit unseren Übersetzerinnen weiterhin fair umzugehen, weiterhin wirklich Qualitätsjournalismus mit unserem Magazin zu liefern. Und ich glaube, Kultur muss man sich in diesen Tagen vielleicht auch ein bisschen gut recherchierten Journalismus und eben hochwertige Kultur muss man sich vielleicht ein bisschen leisten wollen auch. Und wer eben Lust hat, uns dabei zu unterstützen, der kann jetzt Anteile erwerben und Mare-Genosse werden, mit uns aufs Schiff kommen.
Wie viele haben denn das schon gemacht? Also wie viele Unterstützer haben Sie schon gewonnen?
Also wir sind jetzt nach Woche 1 bei 200 Mitgliedern tatsächlich.
Oh, das ist ja ganz ordentlich.
Es werden täglich mehr und wir sind selbst wahnsinnig gespannt, wohin die Reise geht und trommeln natürlich ordentlich.
Und sagen Sie mal, aber jetzt hat ja quasi auch jeder mehr Verantwortung in diesem Team, stelle ich mir vor. Da muss auch mal was machen, was er vorher noch nie gemacht hat. Waren denn da alle gleich Feuer und Flamme oder mussten Sie da auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten?
Na, ich glaube, also natürlich war der Wandel begleitet von lachenden und weinenden Augen, weil es ja, also Nikolaus Gelbke ist ja nicht weg. Also ich finde, er war wirklich wahnsinnig hellsichtig, weil er diesen Wandel zu einem Zeitpunkt eingeleitet hat, wo er das kann, wo er auch genauso gut weiterarbeiten könnte. Es war ihm eben wichtig, nicht zu warten, ne, bis man in irgendeine prekäre Situation kommt, wo dann schnell entschieden werden muss. Und er hatte uns ja schon lange darauf vorbereitet, dass er über Konzepte nachdenkt. Also hatten wir auch Zeit, ja, uns vorzubereiten, in die Rolle reinzuwachsen. Und klar, aber er geht raus aus dem operativen Geschäft. Unser Kontakt wird weniger. Das ist sozusagen die traurige Seite. Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Aber wir freuen uns auch auf das, was kommt. Und haben
aber
eigentlich
ist ja auch mal ein positives Beispiel, wie man seine Nachfolge sinnvoll regeln kann. Da gibt es ja auch durchaus andere Beispiele. Jetzt ist ja dieses Genossenschaftsmodell, mir fiel die Büchergilde ein, die ist schon lange Genossenschaft. Im letzten Jahr hatte ich Zora Litt hier im Gespräch, auch eine
nicht
neue.
Nicht zu vergessen die Taz und St. Pauli, genau. Ganz wichtig für Hamburg.
Ist das, würden Sie sagen, so eine Art Modell für die Zukunft, auch für den Buchmarkt, um da den großen Konzernen doch noch vielleicht so ein bisschen Paroli bieten zu können?
Ja, ich kann in die Kristallkugel nicht schauen, denn es braucht natürlich immer jemanden wie unseren Gründer und ehemaligen Verleger, der das eben auch zulässt als eine Form, ne, und einen Weg, der bestritten werden kann. Aber es würde mich freuen, wenn da weitere folgen. Und klar, wir müssen jetzt erstmal erproben, ob das wirklich trägt. Und aber ich hoffe, es wird funktionieren und dass es dann nicht die letzte Genossenschaftsgründung bleibt.
Nee, wir drücken Ihnen fest die Daumen, Judith Weber, Leiterin und Genossenschafterin vom Mare Verlag. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute, Frau Weber.